Um das Phänomen Demenz zu verstehen, hilft es uns ganz wesentlich zu verstehen, wie genial unser Gehirn eigentlich ist. Und ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist, erst einmal zu sehen, wir haben wirklich eine unglaublich geniale Ausstattung in unserem Körper, nämlich in unserem Gehirn. So sind wir geschaffen, so sind wir gemacht, und ich finde das ein unglaubliches Wunder. Wenn man da ein wenig nur hinein sieht oder sich damit vertraut macht, was das Gehirn tatsächlich leistet, wie unglaublich schnell und präzise das Gehirn arbeitet und zugleich sehr, sehr kreativ, also nicht nur sachlich, sondern auch sehr kreativ, lebendig unterwegs ist. Und das wollen wir heute Vormittag noch kurz anschauen, aber zugleich auch noch einmal sehen, dass es nicht die Demenz gibt. Jetzt habe ich so viel von Demenz gesagt, aber Demente sind nicht alle gleich, sondern wir müssten sagen, jeder demente Mensch ist eine Welt für sich. Wir können nicht alles von einem auf den anderen übertragen, sondern jeder verhält sich anders, bei jedem verläuft die Krankheit anders, andere Felder, andere Themen jeweils sind davon berührt, verschiedene Bereiche im Gehirn sind davon berührt, und deswegen auf der einen Seite Konzepte zu haben und zu verstehen und zugleich sich nicht zu sehr an Konzepte zu binden, sondern immer zu sehen, ich habe es mit einem lebendigen Menschen zu tun, der auch eine individuelle Biografie hat, eigene Erfahrung, eine eigene Lebensgeschichte mit tausenden von einzelnen Geschichten, die da im Hintergrund noch zu sehen sind. Und deswegen ist eine Demenz vom Typ Alzheimer nie gleich, sondern immer wieder unterschiedlich, immer eine Welt für sich. Und was da geschieht, das wollen wir genauer anschauen. Einmal hatte ich schon gesagt, es kommt zu dramatischen Veränderungen im Gehirn. Es sind wirklich dramatische Veränderungen im Gehirn. Nicht nur ein paar Einschränkungen, sondern man kann das in Aufnahmen nachher auch noch sehen, wie groß diese Lücken werden, wenn Gehirnzellen absterben. Aber noch einmal zu sehen, wie das Gehirn normalerweise funktioniert. Unser Großhirn, da wo unser gesammeltes Wissen präsent ist, wo wir zugreifen können, wo auch unsere Körperempfindungen, Körperbewegungen gesteuert werden, dass wir sehr, sehr schnell uns bewegen können, reagieren können, das gehört zu dieser Genialität. Gleich habe ich noch ein schönes Beispiel dafür, das es für mich persönlich immer wieder deutlich macht, aber dass das Eigentliche unseres Gehirns nicht unser Wissen ist. Nicht das, was wir in Schule, Ausbildung, Studium, Praxis gelernt haben, sondern das Eigentliche des Gehirns sitzt viel, viel tiefer im Zentrum, in der Mitte unseres Gehirns, wo ich immer wieder gerne sage, das ist unser Herz. Das ist das eigentliche Herz, nicht die Pumpe, die hier schlägt, sondern wenn wir vom Herzen des Menschen sprechen, von dem, was ihn eigentlich ausmacht in seiner Persönlichkeit, dann müssten wir hier in die Mitte des Gehirns hineinschauen, wo ganz, ganz vieles gesteuert wird, gespeichert ist, auch hochemotional, viele, viele Muster, die hier gespeichert sind, die ganz unbewusst ablaufen, über die wir nie nachdenken, wo wir nicht einmal wissen, dass wir solche Muster in uns haben, aber davon geleitet werden. Und manche sagen das hier deutlich, etwa 98% von all dem, was wir den ganzen Tag tun, geschieht unbewusst. Und nur 2%, wo wir nachdenken, wo wir entscheiden und dann noch etwas tun, 2%. Der Rest läuft irgendwie automatisiert, instinktiv, intuitiv, ohne dass wir darüber nachdenken. Das ist auch eine Fähigkeit. Nicht, dass Sie jetzt denken, Hilfe, was ist da alles in mir? Das ist ja irre, das ist ja gar nicht vernünftig. Sondern das haben wir so gelernt und als unbewusst abgespeichert und müssen über bestimmte Dinge nicht mehr nachdenken. Aber es gibt auch manche Dinge, die stören uns. Zum Beispiel, das kennen manche von Ihnen, wenn Sie eine Spinnenphobie haben oder Wespenphobie oder Mausphobie oder was es alles gibt. Also auch Dinge, vor denen man eigentlich keine Angst haben muss und trotzdem in Panik gerät, wenn da so ein Tier irgendwo über den Tisch krabbelt, wenn man solch eine Phobie hat, weil da irgendwo etwas gespeichert ist in diesem System, eine Angst. Woher sie auch immer kommt, aber da ist eine Angst gespeichert und sobald da eine Spinne, eine Wespe, eine Maus irgendwo vorüberkriecht, entsteht eine Panik, weil dieses Muster in uns gespeichert ist, aus irgendwelchen Gründen. Also manches ist da auch gespeichert, was wir eigentlich nicht wollen. Und trotzdem ist es da und zwingt uns zu einem bestimmten Verhalten. Ganz vieles ist gut und manches ist auch störend. Aber zu verstehen, dass das alles in diesem zentralen Bereich ist, insgesamt nennen wir das das limbische System. Das sind also nicht so schön farblich sortierte Organe, sondern nur zur Verdeutlichung so markiert. Es ist ein System, das hochkomplex miteinander funktioniert, ganz genial. Im gesunden Zustand toll, im Kranken auch noch toll, müssen wir auch sagen. Es funktioniert immer noch, es funktioniert nur anders. Und das herauszufinden, was ist denn eigentlich da anders, und zu wissen, wie verhält sich ein Mensch, der nicht mehr so rational, also in diesen 2%, rational nicht mehr zu erreichen ist, was passiert da eigentlich? Und da werden wir manche Dinge noch genauer anschauen. Der Hippocampus, das ist ein Teil des Zwischenhirns, der ist wichtig wie so ein Pförtner. Sie kennen das von früher von manchen Unternehmen, die hatten so ein kleines Häuschen mit einer Schranke und da saß immer so ein Männchen drin, der hat dann die Schranke raufgelassen oder runtergelassen, je nachdem, ob da jemand rein darf oder nicht rein darf. Und diese Funktion hat der Hippocampus, der nämlich, ohne dass wir es merken, aufgrund von unseren Vorerfahrungen entscheidet, was für uns relevant, also wichtig, bedeutsam ist und was nicht. Und der entscheidet, was ich mir merken soll und was nicht. Das heißt, ich überlege nicht lange, was ich mir merken will, sondern das macht mein Hippocampus. Vor allem dann, wenn ich persönlich von irgendetwas sehr betroffen bin. Und dann meldet sich mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis, auf das wir später noch kommen werden, und sagt, das ist im Augenblick wichtig, da musst du darauf achten, dann geht es ins Kurzzeitgedächtnis und wenn ich immer noch der Meinung bin, dann auch selber der Meinung bin, dass es wichtig ist, dann geht es ins Langzeitgedächtnis. Und wenn ich dann noch denke, das musst du dir unbedingt merken für später, dann wird es verankert im Langzeitgedächtnis. Ansonsten geht das einfach vorbei. Viele Dinge gehen einfach vorbei, weil mein limbisches System sagt, ist unwichtig. Ja, wenn ich jetzt Sie bitte, gucken Sie mal zur Decke und Sie jetzt frage, was für ein Teppichboden liegt hier und Sie nicht hinschauen dürfen, Ihr limbisches System hat das längst schon erfasst. Sie wissen das. Sie wissen nicht, dass Sie das wissen, aber Ihr Gehirn weiß es längst. Das ist genial, wie das funktioniert. Wir wissen also auch Dinge, die wir nicht bewusst wahrnehmen und trotzdem ist es da. Das heißt, das limbische System hat mir gesagt, das ist vollkommen unwichtig, wie der Teppichboden hier aussieht. Wenn ich nicht gerade Teppichbodenverleger bin, ja, dann würde ich vielleicht darauf achten. Aber ansonsten, für mich spielt das keine Rolle, höchstens für die Akustik, dass wir einen Teppichboden haben und dass wir warme Füße haben. Ansonsten achte ich normalerweise nicht auf Teppiche. Mein limbisches System ist so geprägt, dass es sagt, Teppich ist nicht ein Thema. Ja, und so funktioniert es in vielen Dingen, dass in mir eine Instanz entscheidet, was ich mir merken will und was nicht oder soll und was nicht. Und das geht rasend schnell. Dafür habe ich dieses geniale Gehirn geschenkt bekommen in der Schöpfung. Freue mich dran, solange es funktioniert. Und weiß, dass es auch dann noch gut funktioniert, wenn es Einschränkungen hat. Das ist mir sehr wichtig. Diese Übermittlung von Reizen zwischen den Neuronen funktioniert auch sehr schön, sehr leicht. Nämlich da ist ein Zellkörper, der hat verschiedene Endungen. Das sind einmal die Dendriten, das sind diese roten Verästelungen. Das sind noch viel mehr als nur diese paar. Das ist eine unzählige Menge von diesen Dendriten, mit denen eine Zelle sich mit anderen verbinden kann, nämlich über den Axon, über diesen langen diese Verlängerung. Dann über die Synapsen, die ganz am Ende sind. Und da gibt es eine Verbindung zu den Dendriten am anderen Ende von der nächsten Zelle. Und diese Verlängerungen können etwa 1,3 Meter lang sein, vor allem dann, wenn sie nicht nur im Gehirn verbunden sind, sondern wenn sie auch mit Organen und mit der Muskulatur verbunden sind. Dass also der Befehl vom Gehirn zu meinem kleinen Zeh relativ kurz ist und das sehr, sehr schnell an Impulsen und Reizen weitergegeben kann. Und dann funktioniert die Nervenzelle so, dass da eine Verbindung ist. Diese Verbindung ist nicht direkt unmittelbar, sondern über einen Spalt, den synaptischen Spalt. Ich habe noch ein anderes Bild. Auch das ist nur ein Modell. Es ist noch viel komplizierter. Aber dieser Spalt in der Synapse ist so, dass vom Axon des einen über die Synapse dieser Spalt überwunden wird, in dem Stoffe abgegeben werden, Neurotransmitter dazwischen sind und manche Ladungen abgegeben werden und dadurch entsteht ein Reiz über den Dendrit oder die Dendriten zur nächsten Zelle. Da passiert nicht sofort etwas, sondern der Reiz muss schon gewollt sein. Das heißt, es kommt ein Impuls von einer anderen Zelle und wir sehen das am Gesicht der Zelle, ist natürlich auch nur ein Modell. Da ist eine leichte Aufmerksamkeit schon zu sehen. Das reicht aber noch nicht. Es muss schon noch deutlicher werden. Es kommt nach der ersten Erregung eine zweite Erregung, wenn diese Erholungsphase gewesen ist. Erholungsphase klingt so, als würden da Minuten dazwischen liegen. Tatsächlich passiert das 500 Mal pro Sekunde. Ja, diese Zellen, die sind unglaublich schnell, was da alles passiert. Dann kommt noch ein Impuls und vielleicht noch ein Impuls, eine weitere Erregung der Zelle. Und erst wenn die Impulse sehr deutlich werden, dann reagiert die Zelle und löst irgendetwas aus. Und das zu sehen, wenn man das sehen könnte, wie da im Gehirn nicht nur eine von diesen vielen Zellen jetzt aktiv wird, sondern Hunderttausende gleichzeitig, ja, von wenigen Zellen ausgelöst, multipliziert und plötzlich werden Hunderttausende von Zellen gleichzeitig aktiv und lösen irgendetwas aus, immer wieder Verstaufpausen, es sind viele Zellen verbunden, auch das ist nur eine Minimalausgabe, aber zu sehen, dass da immer viele verschiedene Netzwerke von Zellen aktiv sind und diese Netzwerke sich ständig verändern, was nicht heißt, dass sie ständig herumwabern und neue Verknüpfungen suchen, sondern dass immer andere Zellen miteinander aktiv werden und ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen können, Handlungsweisen und die Zahlen einmal zu sehen, das finde ich enorm. 130 Milliarden von solchen Zellen haben wir im Gehirn am Anfang unseres Lebens. Und jeder dieser Axone können bis zwischen einem und 200.000 Verbindungen zu anderen Zellen aufnehmen. Das heißt, Zellen, die nur leicht miteinander verbunden sind und Zellen, die hochkomplex verbunden sind und miteinander reagieren und uns aktiv werden lassen. Und das eben bis zu 500 Mal pro Sekunde. Und ich finde, das ist wichtig für uns zu wissen, wenn wir mit einem dementen Menschen zu tun haben, dass wir nicht sagen, der ist so langsam geworden, der reagiert gar nicht mehr so, wie er früher mal reagiert hat. Dann müssten wir sagen, der reagiert immer noch viel, viel, viel schneller als jeder Computer. Nur nicht mehr so schnell, wie wir es gewohnt sind. Aber er reagiert noch. Er reagiert nicht ganz logisch, aber er reagiert noch. Und zu verstehen, wie reagiert er denn, das wird uns helfen in der Begleitung und wird ihm helfen, um auch entspannter zu reagieren und nicht unter Druck zu geraten. So, und hier würde man sagen, immer wenn der Wert der Erregung größer als 1 ist, dann reagiert die Nachbarzelle auch. Es gibt auch Zellen, die einen negativen Wert haben. Das sind Zellen, die dann eher etwas blockieren. Da würden wir sagen, da kommen sie in einem Moment, das geht nicht gut, das lass mal besser. Solche Zellen und solche Erregungen gibt es auch, die also etwas blockieren. Aber alles ist immer verbunden mit solchen Aktionspotenzialen. Das heißt, da wird immer etwas ausgeschüttet. Immer irgendein Stoff, der aktiv wird oder der blockiert, bis dann irgendwann eine Reaktion entsteht. Und wenn wir diese Zahl sehen, 500 Mal pro Sekunde werden diese Zellen aktiv, dann verstehen wir auch, dass das nicht zäh geschieht, sondern dass es sehr, sehr, sehr schnell vor sich geht. Ja, hier ein wenig weiter. Das System haben Sie sicher deutlich verstanden, zuständig für diese Bewegung, für diese Handlung, für diese Vorgänge sind die sogenannten Neurotransmitter, die wir in den Zellen und zwischen den Zellen haben, die also diese kleinen elektrischen Ladungen, die so gut wie nicht messbar sind, trotzdem ein bisschen messbar sind, durch EEG zum Beispiel, wenn da so ein Gewitter im Gehirn stattfindet, aber sehr, sehr niederschwellige elektrische Ladungen abgeben, wenn sie diesen synaptischen Spalt überwinden zur nächsten Zelle. Und da gibt es hier unterschiedliche, da gibt es die, die wir gut kennen, Serotonin, ein Glückshormon, das uns bestätigt, das uns ein Wohlbefinden auslöst, das uns dazu bringt, dass wir bestimmte Dinge immer wieder machen, wiederholen, weil es so schön war, machen wir es nochmal. Das ist Serotonin. Funktioniert auch bei Sucht. Ja, leider funktioniert es auch bei Sucht. Alkohol, Krankheit, Spielsucht oder ähnliche Dinge, bestimmte Verhaltensweisen, auch ungesunde Verhaltensweisen, dass aus irgendwelchen Gründen dieser Stoff ausgeschüttet wird und wir machen Dinge und fühlen uns dabei wohl, obwohl sie eigentlich gar nicht gut sind. Dopamin, auch ein Glückshormon, gibt es ja auch künstlich, nämlich Dope. Das ist viel besser. Wir haben das selber, wir brauchen kein Dope, sondern wir können einfach unser Leben so gestalten, dass unser Gehirn von selbst etwas ausschüttet, was uns ein Wohlbefinden gibt. Wir brauchen weder Alkohol, noch Dope, noch irgendwas anderes, sondern wir haben das schon. Ja, nur manche haben das nicht aktivieren können durch Erziehung, durch Kindheitsgeschichten, wo da etwas schiefgegangen ist. Dann natürlich Adrenalin, Noradrenalin, das sind die, die uns aktiv machen, die uns die Energie zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen. Und Acetylcholin, das ist jetzt ein Stoff, der für den Bereich der Demenz sehr wichtig ist, nämlich die Verbindung zwischen Nerv und Muskulatur. Dass wir uns bewegen können, dass wir uns sehr schnell bewegen können. Sie merken das, ich bin ja dauernd hier auch in Bewegung. Sie sitzen da still, aber ich habe immer irgendwas hier mit meinen Händen und irgendwelche Tasten zu drücken. Und das geht rasend schnell. Ich muss auch nicht drüber nachdenken, sondern das geschieht einfach. Das gelingt, weil zwischen den Zellen im Gehirn und der Muskulatur ausreichend Acetylcholin vorhanden ist und ich mich relativ gut bewegen kann und auch wieder entspannen kann. Im gesunden Gehirn werden diese Stoffe permanent produziert. Die sind nicht einfach da, sondern sie werden produziert im Gehirn und anderswo und auch wieder abgebaut. Das heißt, wir haben ein ständig rotierendes System. Da entstehen Stoffe und sie werden nach einer gewissen Zeit wieder abgebaut. Und dafür braucht es so etwas wie eine Müllabfuhr im Gehirn. Das heißt, die den alten Krempel entsorgt über die Blutbahnen, über Nieren und Leber und dann ist es abgebaut und verschwindet aus meinem Körper und wird wieder neu gebildet. Wenn diese Botenstoffe nicht ausreichend vorhanden sind, dann werden wir langsamer, träge. Manches wird sehr zäh, auch das Denken wird sehr zäh, weil diese Raten, die wir gesehen haben, nämlich diese Verbindung zwischen den Nerven, bis zu 200.000, 500 Mal pro Sekunde. Das wird jetzt nach und nach sehr, sehr zäh, weil immer mehr von diesen Verbindungen sich auflösen. Das heißt, da, wo einmal eine Verbindung war, da ist keine mehr. Oder wo 200.000 Verbindungen waren, sind vielleicht nur noch 50.000. Die aktivieren immer noch, aber nicht mehr so schnell. Und manche finden ihre Bahn gar nicht mehr und vergessen tatsächlich etwas, sind aber immer noch irgendwie vernetzt. Und darauf verlassen wir uns, dass irgendwo noch ein Netz vorhanden ist, aber es ist nicht so fließend, nicht so schnell. Das meiste ist noch da, aber eben nicht schnell greifbar. Und wir kennen das, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Ich war jetzt gerade wieder in Berlin. Berlin ist ja eine Katastrophe, was Autobahnen im Augenblick angeht. Normalerweise fließt der Verkehr da ruhig und stetig immer vor sich hin. Es läuft und läuft und läuft. Im Augenblick ist es eher so, dass da ganz viele Spuren zusammengeführt werden. In Deutschland ist es ja oft so, schon wenn zwei auf eine Spur zusammengeführt wird, so in der Urlaubszeit, da ist ja alles am Ende. Da geht gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich eher Richtung China oder sonst wo, Indien, wo gleich 9 Spuren auf eine Spur zusammengeführt werden. Da geht nun mal stundenlang erstmal überhaupt gar nichts. Jeder Autofahrer kann sich vorstellen, wie zäh so etwas werden kann. Und aufs Gehirn übertragen, könnten wir sagen, vor jeder Handlung, vor jeder Entscheidung, vor jedem Gedanken kommt es normalerweise zu einem enormen Datenverkehr im Gehirn. Und je komplexer das ist, auch die Verbindung zu Vorwissen, also Klugheit, was weiß ich schon, wie verhalte ich mich, wie soll meine Entscheidung aussehen, je komplexer das ist mit diesem Datenabgleich von früher und dem Augenblick und sogar noch zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich mich so verhalte, das läuft alles blitzschnell im Gehirn ab, nur in der Demenz, wenn sich diese Verbindungen langsam auflösen, da wird das sehr, sehr zäh. Und dann ist es nicht nur von 9 auf eine Spur, sondern dann sind noch viel mehr Spuren blockiert und müssen irgendwie ihren Weg finden. Und das erleben wir bei dementen Menschen, dass sie sehr, sehr, sehr langsam sind im Denken, im Reagieren, auch im Verstehen, wenn wir ihnen irgendwelche Sätze sagen, dass sie sehr lange brauchen, um das zu verstehen, wenn sie es überhaupt verstehen, wenn wir nicht zu kompliziert sind in unseren Reden, und diese Informationen für sie viel zu umfassend sind und sie dem nicht mehr folgen können. Und wir dann viel, viel einfacher werden müssten in dem, was wir auch ihnen sagen. Für mich ist ein geniales Bild immer wieder, wenn ich mir ein Klavier- oder Orgelspieler vorstelle, nämlich was das Gehirn tatsächlich macht. Ich kann ja nicht Klavier spielen, ich kann nicht sagen, ich kann zwar Noten, ich weiß auch, wie die Tasten heißen, ich kann sie sogar unterscheiden, das kann ich schon, und trotzdem gelingt es mir nicht, mich ans Klavier zu setzen und einfach etwas zu spielen. Meine Frau kann das, weil sie es gelernt hat, weil sie die inneren Netzwerke dafür hat, die Nerven, die dafür verbunden sind, und zwar so, dass sie einen Blick auf die Noten wirft und schon weiß, wie das klingen muss. Bevor sie spielt, weiß sie schon, wie es klingen muss. Über die Noten, über das Auge, über das Sehfeld also, bringt sie diese Noten über die Muskulatur der Finger auf die Tasten, und zwar mit allen 10 Fingern gleichzeitig, hört gleichzeitig, ob das richtig ist, was sie spielt, und kann noch modulieren, ob das laut oder leise, ob das wohlklingend oder auch richtig belebend werden soll. Das alles geht nur übers Gehirn, blitzschnell. Und ein Ornist nimmt sogar noch die Füße dazu. Also Klavierspieler auch, aber der hat nur 2 oder 3 Pedale, der Ornist. Der hat dann noch das ganze Spektrum von Pedalen an den Füßen. Und das können die. Das schafft ihr Gehirn, weil ihr Gehirn das gelernt hat. Meins hat es nicht gelernt, wird es auch nicht mehr lernen. Aber solche Leistungen bringt das Gehirn. Ganz genial. Weil die Nerven funktionieren und dieses Acetylcholin das leistet, dass es blitzschnell auch funktioniert. Dieses Acetylcholin wird dann wieder abgebaut von der Acetylcholinesterase. Das ist der Gegenstoff, der dafür sorgt, dass dann dieser Neurotransmitter auch wieder verschwindet, wenn er verbraucht ist, und wird aus dem Körper wieder entfernt. Und da kann es nun passieren, dass entweder nicht genug Acetylcholin produziert wird oder dass in diesem synaptischen Spalt so viele Stoffe sich angelagert haben, vor allem Eiweißstoffe, Lewy-Körperchen, andere Stoffe, auch abgestorbene Nerven, dass die Reizweiterleitung nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Neurotransmitter können diesen Spalt nicht mehr überwinden, weil da etwas dazwischen liegt. Die Müllabfuhr hat nicht funktioniert innerhalb des Gehirns. Man kann leider das Acetylcholin nicht einfach injizieren oder vermehren, weil die Produktion sehr aufwendig ist. Aber man kann tatsächlich die Acetylcholinesterase in ihrem Abbau hemmen. Das sind die Wiederaufnahmehemmer. Das heißt, Acetylcholin wird nicht so schnell wieder aufgenommen und abgebaut, wie es im gesunden Zustand wäre. Und dadurch kann man das ein wenig hinauszögern, dass ein Dementer ein bisschen aktiver bleiben kann, ein wenig noch das die Reizleitung im Gehirn beschleunigen kann, um doch noch teilzunehmen am normalen Leben. Das sind so die verschiedenen Methoden, mit denen man medikamentös die Demenz ein wenig erleichtern kann. Aber Betonung liegt auf ein wenig. Man kann es nicht heilen, man kann es nicht überwinden, aber ein wenig kann man es erleichtern. Aber ich will es schon an dieser Stelle sagen, noch viel wichtiger ist das Verhalten der Umgebung. Viel wichtiger als die Medikamente. Wir können nicht sagen, wir geben da einfach ein paar Medikamente, dann wird es schon irgendwie. Noch viel wichtiger ist die Frage, wie begleiten wir die Dementen? Wie sorgen wir dafür, dass ihnen das eigene Leben und Verhalten möglichst leicht gemacht wird? Und dadurch andere Neurotransmitter umso mehr ausgeschüttet werden. Keine Stresshormone, sondern Glückshormone. Ja, das wäre unser Ziel oder unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass möglichst viele von diesen Glückshormonen ausgeschüttet werden, Wohlbefinden auslösen, weil Cortisol, also Stresshormone, die docken an denselben Stellen an, wie Glückshormone, und die sind sehr mächtig. Wenn ich also Stress habe, dann kann ich so viel Serotonin produzieren im Gehirn, wie ich will. Da sind alle Steckdosen belegt. Haben also keine Chance, da irgendwo noch etwas auszulösen, weil überall Cortisol vorhanden ist. Und das heißt Stress. Und unter Stress funktioniert schon der normale Mensch, der gesunde Mensch nicht gut. Der Demente noch viel weniger. Darum sind diese Stoffe sehr wichtig für uns, ein Verständnis dafür, dass da massive Vorgänge sind und leichte Hilfen möglich sind, auch auf medikamentöser Ebene durch diese Wiederaufnahmehemmer und natürlich auch andere, wenn Angst im Spiel ist oder auch viel Stress im Spiel ist, auch da manches mit Medikamenten, auch mit gezielten Antidepressiva. Den sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dass mehr Serotonin vorhanden bleibt, Neuroleptika, aber sehr gezielt das eingesetzt werden müsste, nicht wie bei allgemeinen Depressionen, sondern eben Mittel, die die Demenz nicht gleichzeitig verstärken, sondern sie nach Möglichkeit erleichtern. So, dann gibt es Ursachen, die wir auch im Blick haben sollten, dass zwischen diesen Zellen Ablagerungen von Eiweiß sich bilden und wieder die Vermittlung zwischen den Zellen blockieren, die Impulse also nicht durchkommen. Das ist die Lewy-Body-Demenz, Lewy-Körperchen, benannt nach dem, der sie entdeckt hat. Da bilden sich einfach Eiweißklumpen, die nicht abgebaut werden. Die Zelle versucht, sie abzuräumen, indem sie sie nach innen zieht, bis zu einem bestimmten Maß. Und irgendwann ist die Zelle voll und dann bleibt alles zwischen den Zellen liegen. Und die Folge ist, die Zelle stirbt ab. Erstmal wird sie blockiert. Blockierte Zellen, nicht aktive Zellen sterben ohnehin irgendwann ab. Alles, was nicht aktiv ist, gilt im Gehirn als unbenutzt, nicht brauchbar oder überflüssig, wird abgebaut. Aber Zellen, die dann krank sind, sterben dann ebenfalls ab. Und dafür sind diese Lewy-Körperchen vor allem zuständig. Bei Alzheimer sind es nochmal auch andere Dinge. Da spielen die Tau-Proteine eine gewisse Rolle, wo die das Zellskelett sich langsam auflöst. Die Stabilität also dieser Zellaxone verloren geht und die einfach zerfallen und dann keine Verbindung mehr da ist. Es gibt natürlich andere Mitverursacher, ich hatte das schon genannt, die Einsamkeit, nicht aktiv zu sein, spielt eine Rolle. Schwerhörigkeit im Alter ist ein echtes Problem, weil Schwerhörigkeit Einsamkeit auslöst, viel schlimmer als Blindheit, weil der Kontakt nicht mehr möglich ist zu anderen. Man ist abgeriegelt von anderen. Natürlich auch Dauerstress, Alkohol, Drogenkonsum, Tablettenmissbrauch spielt eine Rolle. Zu wenig Bewegung, also auch Inaktivität des Körpers. Auch Bewegung ist grundsätzlich etwas Wichtiges. Ernährung spielt eine Rolle. Lebensmittelzusatzstoffe, Gluten, das wissen wir inzwischen in Weißmehl, dass Gluten schon vom Wort her ja Kleister eigentlich bedeutet, Leim. Die alten Weizensorten, die waren nicht problematisch. Das hatte eine bestimmte Struktur. Die neueren Weizenzüchtungen, die lassen es zu, dass Gluten durch die Darmwand auch ins Gehirn wandert. Und man weiß nicht genau, was sie da machen, was da alles passiert. Ähnlich auch wie mit Aluminium früher in Deo-Sprays und solchen Dingen. Da sind viele, viele Ursachen, von denen wir noch nicht genau wissen, welche Wirkung sie haben. Mikroplastik, andere Giftstoffe, die ins Gehirn wandern, die eigentlich nicht dahin dürften, spielen da eine Rolle. Und eben diese Proteine, das will ich nur ganz kurz zeigen, das muss man sich auch nicht merken. Ich finde es nur interessant. Für mich ist immer wichtig, ich will das verstehen. Ich will wissen, was passiert da. Und da passiert etwas im Gehirn. Und dann verstehe ich es für mich selber leichter, wenn ich weiß, da ist ein ganz konkreter Vorgang, der ist daran schuld. Und da sind diese Amyloid-Vorläufeproteine, die im Gehirn sind, die abgebaut werden, die zerlegt werden, da gibt es Sekretasen, können Sie alles wieder vergessen. Nur eben einmal ein Gespür dafür zu bekommen. Alpha, Beta, Gamma-Sekretasen und die schneiden, die zerlegen diese Proteine in dieser Reihenfolge. Erst Alpha, dann Beta, dann Gamma. Ganz normal. Jetzt aus irgendwelchen Gründen ist Beta schneller. So ein Irrläufer, falsche Müllabfuhr, falsche Straße erwischt oder was auch immer und fängt schon mal an zu schnibbeln und zerlegt da irgendwas. Dann kommt Alpha und sagt, das, was da liegt, kenne ich nicht, das lasse ich liegen. Ähnlich mit Gamma, kommt da auch nochmal vorbei und sagt ebenfalls, das ist mir unbekannt, das geht mir nichts an, also lasse ich es liegen. Also bleibt es liegen, weil Beta da etwas verfremdet hat. Und so sammeln sich dann Stoffe im Gehirn an, die da eigentlich nicht sein dürften, weil sich im Laufe der Zeit Veränderungen eingestellt haben und dieser Müll dann zu Plaques wird, sich zusammenbindet und dann zwischen den Zellen alles verstopft und die Nervenzelle kann nicht mehr so reagieren, wie sie eigentlich müsste. Und dann zerfällt eben im Laufe der Zeit auch diese Axon, dieses Nervenzellensystem und im Lauf der Zeit kann man es tatsächlich auch sehen, wie ein Gehirn, das wäre jetzt noch ein relativ gesundes Gehirn, da sind die Falten noch relativ deutlich, wobei hier schon erste Lücken zu erkennen sind, dass das nicht mehr so stramm aneinander liegt, aber im weiteren Verlauf nimmt es noch deutlicher zu. Das sind schon nach einer Autopsie die einfachen Bilder. Man kann es wirklich sehen, dass da viel verloren ist. Und da kann man nicht sagen, wir rechnen mal per Gramm aus, wie viel da verloren gegangen ist, sondern schlimmer als die Angaben in Gramm ist, dass die Netzwerke zerstört sind. Also diese komplexen Verbindungen zwischen den Nerven sind nicht mehr da, nicht mehr in dem Maße, dass der Mensch funktionieren kann, handeln, sich bewegen, Organe aktiv halten kann oder auch klar denken kann. Da ist viel mehr verloren als nur die Hälfte. Weil diese komplexen Systeme langsam zerfallen. Man kann das mit verschiedenen Aufnahmen deutlich machen. Am deutlichsten wahrscheinlich in der PET-Aufnahme, wo auch gemessen und sichtbar gemacht werden kann, was im Gehirn noch lebendig ist, also noch funktioniert, wo der Kreislauf, wo die Versorgung der Zellen noch tatsächlich da ist. Hier im linken Feld kann man sehen, das ist ein gesundes Gehirn, gelb und rot. Da ist noch viel aktiv, während hier würde man es in der im CCT noch gar nicht sehen so deutlich, aber in dieser Messung der PET kann man deutlich sehen, da ist schon vieles einfach nicht mehr lebendig. Da sind große Massen schon verloren, viel mehr als man sehen könnte. Und das hat nun zur Folge, dass auch der Hippocampus nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Pförtner, der dafür sorgt, dass Informationen ins Gehirn, also ins Bewusstsein gelangen oder zumindest ins Langzeitgedächtnis gelangt, und das gelingt nun nicht mehr. Das werden wir gleich nach dem Mittagessen sehen, bei diesen beiden Demenzgesetzen, was da eigentlich passiert. Aber dass wir verstehen, dass hier wirklich ganz grobe Unterbrechungen stattgefunden werden haben, nicht nur in dem, was ich noch weiß, sondern auch in dem, was ich jetzt noch aufnehmen kann, was noch in mein Gehirn hineingeht, nämlich eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Ich weiß noch alles vielleicht, was früher einmal gewesen ist, kann auch vieles erzählen, kann über alles berichten, habe noch Daten im Sinn, nur was vor 2 Stunden war. Das ist komplett gelöscht, als wäre es nie geschehen. Das werden wir nachher genauer anschauen, wie das im Ablauf ist. Aber dass wir eine Zuordnung haben, dass da geistige Fähigkeiten betroffen sind, also mein Denken, mein Wissen, meine Logik, auch meine Art zu kommunizieren, dass ich im Gespräch sein kann, dass ich höre, was die anderen sagen, dass ich auch in 10 Minuten noch weiß, was die anderen gesagt haben und auch in 10 Minuten noch weiß, was ich selber gesagt habe. Bei Dementen ist es nicht mehr so. Demente in einer fortschreitenden Demenz, die wissen nicht mehr, was sie vor 3 Minuten gesagt haben. Deswegen wiederholen die ständig immer wieder alles, fangen immer noch mal von vorne an, ohne dass sie es merken. Das sind diese geistigen Fähigkeiten. Dann die psychischen Fähigkeiten, dass sie natürlich auch nicht nur durch die Belastung psychisch eingeschränkt sind, sondern dass auch das Emotionale nicht mehr so funktioniert, wie es früher mal war. Auch wenn wir sagen, das Herz, also der Sitz des Emotionalen, wird nicht dement. Aber es ist viel Verwirrung im Gehirn und davon sind auch die psychischen Funktionen betroffen. Das kann dann zu Aggressionen führen, zu Depressionen, zu Ängsten, die dann massive psychische Auswirkungen haben. Dann das Verhalten, das im Frontbereich des Gehirns gespeichert ist, bei der Frontalhirndemenz oder frontotemporalen Demenz, merkt man das sehr deutlich, dass nämlich Menschen mit dieser Form von Demenz eigentlich völlig normal sich verhalten können, zumindest im alltäglichen Umgang, dass sie alles noch wissen, dass sie keine Ausfälle im Gedächtnis haben, aber dass sie nicht mehr wissen, wie man sich benimmt. Der innere Knigge, so sagen wir es manchmal, der ist verloren gegangen. Und das ist wirklich schlimm, weil die sich tatsächlich vollkommen daneben benehmen können, ohne es zu merken. Die wissen nicht mehr, was sich gehört. Ich will es nicht noch deutlicher sagen, aber Menschen mit Frontalhirndemenz, die können sich vollkommen daneben benehmen, ohne irgendeinen Eindruck, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Und da habe ich manches erlebt, was für mich hochgradig peinlich war und wo ich am Anfang, gerade als Gemeindepastor, als ich noch nicht wusste, was es ist, ich aus manch einer Situation geflohen bin. Tatsächlich schnell raus, Tür zu und nie wieder dahin. Weil es ganz, ganz merkwürdige Situationen geben kann. Und am Ende, in der Regel am Ende, auch die körperliche Funktion. Also die Frage Durstempfinden, Hungerempfinden, Geschmackssinn, Schlaf-Nacht-Rhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafen, Schlafbedürfnis übermäßig oder gar keins mehr zu haben, das sind dann die körperlichen Funktionen, die da auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, vor allem wenn ein dementer Mensch gar nicht mehr schläft oder nur noch eine Stunde in der Nacht schläft und dann schon wieder hellwach ist und alles Mögliche anstellen möchte und der gesunde Angehörige das vielleicht mal 3 Tage oder Nächte aushält und dann auch schon am Ende ist. Also mir ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass in diesen Bereichen, entweder in allen Bereichen oder nacheinander oder in bestimmten Bereichen, diese Ausfallerscheinungen wirklich massiv sind und der Demente nichts dafür kann, auch nichts dagegen kann, auch nicht mit Appellen, auch nicht, wenn wir sagen, jetzt streng dich doch mal an. Da würden wir ihn unter Druck setzen und würden das Gegenteil erreichen. Das ist das, was uns so schwerfällt. Wir denken als Gesunde, er ist ja da, ich kann mit ihm reden, er weiß auch noch viel, aber meine Appelle oder meine Korrekturen oder meine Kritik, die löst nicht ein besseres Verhalten aus, sondern nur, dass er aggressiv wird. Und da haben wir ein riesengroßes Problem, weil nämlich diese Fähigkeiten sich langsam abbauen. Gedächtnisstörungen sind wahrscheinlich immer mit das Erste, was da auftaucht. Das Erkennen von Situationen oder von Orten oder auch von Personen verloren geht. Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Wortfindungsstörungen, dass sie lange nachdenken müssen über bestimmte Worte oder bestimmte Füllworte für alles Mögliche nutzen, man den Sinn nicht mehr erkennen kann und viel, viel Geduld braucht. Ja, keinen Druck dagegen aufzubauen. Ein Satz, der nachher auch noch ein paar Mal kommen wird, egal was die Demente macht, er hat recht. Das ist eine gute Linie. Ihm immer recht geben. Bloß nicht kritisieren, bloß nicht korrigieren, bloß nichts befehlen oder ihn unter Druck bringen, sondern erstmal zu sagen, irgendwas hat er gemeint. Und irgendwie hat er recht. Wie auch immer, wissen wir nicht, aber erstmal recht geben. Warum? Weil es ihm dann besser geht. Wenn es ihm besser geht, geht es uns auch besser. Es kostet uns nicht viel, in der Regel zumindest, dem Dementen einfach recht zu geben. Und zu suchen, was hat er jetzt gemeint, was geht jetzt in ihm vor, aber nicht in Konfrontation zu gehen. Denk- und Urteilsvermögen lässt nach. Auch die Krankheitseinsicht, die oft nicht da ist, gerade am Anfang, dass manche das überhaupt nicht akzeptieren können, dass sie eine Demenz haben könnten, sondern sich da massiv dagegen wehren. Ja, die einzelnen Dinge werden wir nachher noch anschauen und in ihrer Logik verstehen. Deswegen kann ich da jetzt weitergehen. Die psychischen Funktionen habe ich schon zum Teil genannt. Angststörung, Depression, Aggression, auch Halluzination und Wahn können sich einstellen. Persönlichkeitsveränderungen, Nervosität, Agitiertheit, nämlich irgendwas zu wollen, immer aktiv zu sein, ohne genau zu wissen, was will ich eigentlich, aber das Gefühl zu haben, ich muss irgendwas tun. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Pflicht zu erledigen. Ich weiß zwar nicht was, aber immer getrieben zu sein. Gesteigerte Anhänglichkeit ist ein häufiges Phänomen, nämlich die Angst, alleingelassen zu werden, abgelehnt zu werden, sich nicht mehr zurechtzufinden. Und Wachheit oder Schlafempfinden, Müdigkeit, Antrieb, Motivation, dann die Verhaltensänderungen, alles, was man sich eigentlich nicht vorstellen möchte, im Restaurant zu sitzen und der Betreffende schmiert sein Essen über den Tisch oder geht zu den Nachbartischen und stibitzt sich da etwas vom fremden Teller. Also ganz, das sind auch die harmlosen Dinge, die da passieren können. Es gibt viel, viel mühsameres. Schadenfrohes Verhalten. Ich denke an die Frau, die neben ihrem toten Mann saß. Der Mann war gestorben, wir machten eine Aussegnung. Sie saß daneben und lachte sich halb tot, während ihr Mann da gerade verstorben war. Das nicht verstehen konnte, ihn auch nicht erkannt hat, nicht wusste, dass es ihr Mann war, auch nicht wusste, dass er tot war und was es heißt, tot zu sein, sondern einfach nur, sie fand das witzig. Diese komische Versammlung um dieses Sterbebett herum und hat gelacht. Kann sie nichts dafür, konnte sie nichts dafür, sondern das ist Krankheit, das ist Krankheit. Und die körperlichen Veränderungen, Inkontinenz, Nahrungsverwertung, Schluckstörungen, Schlafstörungen, Geschmacksveränderungen, dass sie Dinge nicht mehr essen können, dass Dinge, die sie immer gern gegessen haben, plötzlich ekelhaft sind. Wer jemals eine Chemotherapie gemacht hat, der weiß, wie das sich auf den Geschmack legen kann und wie auch die schönsten Dinge plötzlich vollkommen ungenießbar sind. Selbst Wasser kann so ekelhaft schmecken, dass man es nicht mehr runterbringt. Und das kann ähnlich in einer Demenz auch geschehen, wenn die Körperfunktionen davon beeinträchtigt werden. Oder das Gegenteil, nämlich massive Appetitsteigerungen, dass jemand nur noch isst. Vielleicht auch noch ungesunde Dinge. Wobei man sagen müsste, bei einem Dementen muss man nicht mehr so auf gesunde Ernährung achten, sondern da sollte man darauf achten, dass es ihm schmeckt, dass er noch ein bisschen Wohlempfinden hat, auch wenn es nicht nur gesund ist, solange es in einem bestimmten Rahmen bleibt. Ja, bei Diabetes ist natürlich Zucker nicht gerade die richtige Wahl. Aber dass alles dazukommen kann und von uns verstanden werden muss.